Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, natürlich wieder mit dabei. Der Jens Weißflug oder auch Eddie the Eagle, der kommt direkt, sitzt hier live vor mir in seinem Bogner Skianzug mit Balenciaga Skiern.
Dirk Schwitzke, du machst mich ja wieder sprachlos. Ich bin ja immer wieder aufs Neue überrascht, was für eine geniale Einleitung ich erfinden will, vorfinden werde, aber
schießt
immer wieder den Vogel ab.
Ja, genau. Deswegen auch Eddie the Eagle.
Aber Jens Weißflug, dass du den noch kennst, das sagt dir einiges über deine Generation aus.
Erstmal genau, ich überlege mir auch wirklich bei den Einleitungssätzen, es dauert fast genauso lang wie die komplette Recherche aller Themen, die wir hier so haben.
Also, so wie du vorbereitet bist, glaube ich das.
Gut, das kann man jetzt stimmt positiv oder negativ auslegen. Also zumindest ist es mal so, dass ich versuche, viele Gleichnisse reinzubringen. Genau, ich bin gespannt, wer Jens Weißflug eigentlich noch kennt. Aber ich kenne ihn, du kennst ihn, wir kennen ihn, das ist schon mal gut.
Nicht persönlich.
Aber ich glaube, schwieriger wird es tatsächlich bei Eddie the Eagle. Den habe ich mal irgendwann gehört, also der ist mir jetzt so nicht bewusst. Klar, der ist irgendwann in den 70ern oder ne? 80er, kann das sein?
Woher soll ich das wissen?
Achso, na gut. Stimmt, du bist ja mindestens 20 Jahre, gefühlte 30 Jahre jünger als ich.
Ist das sowas wie Evil Knievel oder hat er...
Wahrscheinlich, aber Eddie the Eagle war, glaube ich, ein englischer Skispringer, der halt eigentlich gar nicht Skispringen konnte.
Ach ja, ja.
Ich erinnere mich auch. Ne, ja. Der irgendwie dann halt da, als bei England halt da irgendwie teilnehmen wollte, musste, konnte.
Da war ich schon zu alt.
Genau. Egal, kommen wir zu den hauptsächlich und wichtigsten Themen in diesem Podcast und natürlich... in Teil 1 erstmal so ein bisschen die übergeordnete Sichtweise. Wir hatten ja gestern ein großes Ereignis in den USA und da werden wir mal drauf eingehen. Und zwar die US-Fed hat im Endeffekt entschieden, 50 Basispunkte sind die Leitzinsen gesenkt worden. Für mich eine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Die begleitenden Worte von Jerome Powell gewohntermaßen nichtssagend. Also man hat hier wieder sehr viel rumschwadroniert. Was aber ganz spannend war, man hat doch so einen kleinen einen Rahmen gesteckt. Also man hat irgendwie auf der einen Seite wieder auf den Arbeitsmarkt hingewiesen, dass der robust ist, aber sich abkühlt und man deswegen jetzt auch einen Zinsschritt vorgenommen hat, weil man, und das fand ich ganz interessant, ja eine Pause hat. Also zu den anderen Notenbanken, die bereits reagiert haben, ist die US-Fed so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen und da hat dem Jerome Powell gesagt, deswegen hat man den großen Zinsschritt genommen. Für mich vielleicht auch, darüber hatten wir ja in den Vorfeld schon so ein bisschen diskutiert, vielleicht auch so eine Sache, dass man jetzt einfach eher schon mal vorgebaut hat. Also wie gesagt, wir haben die US-Wahlen, da gehen wir auch gleich im ersten Teil nochmal drauf ein, müssen wir ja praktisch auch, das ist ja ein wichtiger Punkt. Und dass man vielleicht sich so ein bisschen Platz verschafft, dass man jetzt nicht im Oktober, also vor diesem wichtigen Ereignis nochmal einen Zinsschritt machen muss. Wie schätzt du die Situation allgemein? Hast du gestern die ganze Debatte verfolgt? Hast du die Entscheidung gesehen oder warst du da Skifahren?
Ich war natürlich Skifahren, habe die Pressekonferenz nicht gesehen. Nein, du überrascht mich jetzt mit der Information. Nein, im Ernst. Also ich sage es mal so, bis vor einer Woche war wahrscheinlich insgesamt von den Märkten schon so eingepreist worden, dass es doch 0,25 Prozentpunkte nur werden sollen. Die Fed hat sich jetzt in den letzten Tagen schon Mühe gegeben, unterschwellig durch Andeutungen die Märkte darauf vorzubereiten, dass es auch das mehr sein könnte, wie es jetzt ja auch ist, die 0,5%. Die Fed selber hat natürlich immer eine sogenannte Blackout-Periode, das heißt eine Periode vor den Zinsentscheidungen, in denen sich die Mitglieder des Notenbankrats nicht öffentlich äußern dürfen. Und da versuchen sie immer über gewisse Kommunikationskanäle, zum Beispiel einen bestimmten Journalisten, der Wall Street Journal, der da immer als inoffizielles de facto Sprachrohr der Fed dient, die Märkte auf bestimmte Entscheidungen vorzubereiten, sodass jetzt in den letzten Tagen vor der Entscheidung schrittweise immer mehr Marktteilnehmer auf die 0,5% eingestellt waren. Und deshalb ist es jetzt auch nicht als große Überraschung wahrgenommen worden. Wie ist das zu bewerten? Also man muss ja, wenn wir das in der Sache sehen, ist bei den Zinssenkungen ist jetzt ja die erste Zinssenkung in dem neuen Zyklus. Bis jetzt hat die Fed ja die Zinsen erhöht und ist auf dieser Höhe geblieben. Wenn wir einmal sehen, was Anfang des Jahres, Anfang 2024 an Zinssenkungen eingepreist war, da waren ja 5, 6, 7 Zinssenkungsschritte eingepreist. Da, bezogen darauf ist das im Grunde jetzt schon ein relativ spätes Vorgehen und man kann aber auf der anderen Seite sehen, dass die Aktienmärkte sich sehr gut darauf eingestellt haben im Laufe des Jahres, dass schrittweise im Laufe der letzten Monate immer spätere Einstiege in die Zinssenkungszyklus vorhergesagt waren und jetzt das im September ist jetzt erwartet worden und jetzt, wie gesagt, in den letzten Tagen noch 0,5% Schritte eingepreist worden und ich sehe jetzt auch so wie du, dass es im Grunde auch damit begründet wird, dass man jetzt im Oktober keine Sitzung hat, eine relativ lange Pause hat bis zur nächsten regulären Sitzung, die etwa zeitgleich zur US-Präsidentschaftswahl Anfang November sein wird und dass man deshalb schon ein bisschen vorbauen wollte. Es sind jetzt etwa noch zwei weitere 25 Basispunktschritte für dieses Jahr eingepreist. Man geht davon aus, das ist jetzt so die Basismeinung, dass man noch zweimal, eventuell im November und im Dezember nochmal 25 Basispunkte senken wird. Die Märkte haben, wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, weil ich jetzt sehe, was jetzt so vorbörslich in den USA passiert, relativ gut reagiert. Mhm. Natürlich war während der Pressekonferenz und während der Verkündungsphase immer eine sehr hohe Volatilität da gestern am Mittwoch, das ist aber normal. Man kann jetzt sehen, dass wir zusätzlich die Situation haben, dass wir diesen Freitag, wir nehmen jetzt am 19. auf, am 20. großen Verfallstag haben, was auch nochmal gerade für die Aktienmärkte relevant sein wird. Und vor dem Hintergrund kann man sagen, dass es eigentlich relativ gut aufgenommen wurde von Markt und die FED letztendlich den Markt gut darauf vorbereitet hat, auf diese 50 Basispunkte.
Ja, ganz interessante Aspekte, genau. Ich habe mir das gestern auch angesehen. Man sieht halt auch wirklich, wie stark gerade die zinssensitiven Werte oder auch Underlyings-Indizes, Gold und so weiter angesprungen sind, danach wieder abverkauft wurden. Da schließt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage an. Wir sehen heute, genau, Donnerstag, 19. DAX bei über 19.000 Punkten, also Rekordkursniveau. haben die Märkte jetzt vielleicht schon zu viel vorweggenommen? Ist das begründet, dass wir hier derzeit so eine positive Stimmung sehen? Weil eigentlich ist es ja so, wenn man sich mal die Statistik ansieht, und Bloomberg hatte dazu in dieser Woche ein interessantes Stück gebracht, die haben sich das mal angesehen, die ganzen Zinswendungen, die sie in den letzten Jahrzehnten gab. Und da war es immer so, dass in der ersten Woche nach der ersten Zinssenkung in den USA eigentlich eine schlechte Performance war. Also der S&P 500 hat meistens so im Bereich von 0,45 bis 0,5% verloren. Und es hat dann natürlich insbesondere die zyklischen Werte betroffen. Herleitung, klar, hatten wir, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen, ist natürlich, weil die Zinssenkung erfolgt ja nicht, weil die US-Fed nur auf den Aktienmarkt oder Finanzmärkte schaut, sondern die gucken natürlich auf die Realwirtschaft. Und wenn die sehen, dass da eben eine Abschwächung zu sehen ist, dann reagieren die ja darauf. Und das lässt sich dann meistens auch ableiten, dass dann eben natürlich die Aktienkurse auch, weil die Analysten sich natürlich hinsetzen und sagen, um Himmels Willen, wir haben jetzt einen großen Zinsschritt gesehen. Was könnte das bedeuten? Konjunkturabschwächung, okay, wir kommen zwar in Soft Landing rein, aber erstmal muss es ja in irgendeiner Form die Unternehmensgewinne belasten oder beziehungsweise kann es erst, muss nicht, aber kann die Unternehmensgewinne belasten, wenn eben die Konjunktur rückwirkend oder rückläufig ist. Und deswegen natürlich jetzt die aus meiner Sicht heraus interessante Frage, haben die Aktienmärkte, die Finanzmärkte zu viel vorweggenommen? Gibt es eine Korrekturgefahr vielleicht jetzt nochmal? September ist ja immer so ein zickiger Monat. Wie siehst du die Situation?
Das hängt natürlich immer davon ab, welchen Zeitraum man betrachtet. Also jetzt kurzfristig denke ich auch, also ganz, ganz generell kann man sagen, kurzfristig hängen Aktienkursentwicklungen von Trends ab, langfristig von Mathematik.
Ja.
Und, und kurzfristig denke ich auch, ich weiß nicht, was ich auch mal sagen kann, unabhängig von davon, ob wir eine Zinsentscheidung hatten oder nicht, aber dass wir kurzfristig solche Themen wie der große Verfallstag jetzt am Ende dieser Woche, am Freitag, wo wir jetzt den Podcast wahrscheinlich veröffentlichen werden, und auch das Thema Saisonalität, das du richtig angesprochen hast, zweite Septemberhälfte ist traditionell immer eine schwache Phase an den Märkten. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Das wird kurzfristig die Märkte stärker beeinflussen, ist zumindest davon auszugehen. Und Schlagzeilen, die durch die gerade jetzt von der Politik, zum Beispiel im US-Wahlkampf oder was auch immer, Geopolitik an Schlagzeilen durchs Dorf getrieben wird. Mittel- und langfristig würde ich jetzt etwas gelassener sehen. Die Märkte haben ja im Grunde schon, wie gesagt, eingepreist, sukzessive über die letzten Monate, dass das, was am Anfang des Jahres erwartet wurde, dass nämlich schon im Laufe des Jahres sehr früh, sehr stark die Zinsen gesenkt werden, dass das eben nicht passiert ist. Und trotzdem sind die Aktienmärkte gestiegen. Das heißt, man geht davon aus, dass das Umfeld für die Aktienmärkte, das, was nämlich den Wert der Aktien beeinflusst, die Gewinne, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis beeinflussen und das ins Verhältnis gesetzt zum Zinsniveau, trotzdem für Aktien Luft zum Atmen und zum Steigen lässt. Und von daher denke ich, dass da relativ, dass der Markt relativ viel Positives sieht für den Aktienmarkt und für die Wirtschaft und für die Unternehmensgewinne. Und das wird ja nicht durch die Zinsentscheidung an sich beeinflusst. Von daher denke ich, wenn das so weitergeht, wenn keine, in Anführungszeichen, schwarzen Schwäne, also völlig unerwartete Ereignisse aus von der fundamentalen Seite kommen, denke ich, besteht die Chance, dass wir nach einer saisonal schwachen Periode Ende September, Oktober ist auch noch schwach, dass wir dann wieder, dass grundsätzlich nichts dagegen sprechen sollte, dass wir einen starken Jahresabschluss sehen können und wieder einen starken Winter sehen können wie in den letzten Jahren. Das ist natürlich meine Frau schon die Glaskugel, aber grundsätzlich denke ich, ist die, wenn wir jetzt in die größte Börse, die USA, gucken, fundamental, mittel- und langfristig, die Wirtschaft da stabil, weitgehend unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht. Und ich denke, wenn man die richtigen Schwerpunkte setzt, USA, sagen wir immer, in Schwellenländern, nicht so viel in China gehen, einige andere Märkte werden natürlich, denke ich, werden auch mittelfristig sich gut entwickeln können.
Genau, du hast schon gerade angesprochen, wir haben ja Wahljahre sind ja traditionell immer gute Jahre, ne, sowohl im Vorgang, weil eben viele Wahlversprechen gemacht werden, als auch dann im Nachgang, weil natürlich dann die Politiker gerade am Anfang der neuen Legislaturperiode versuchen, so ein bisschen zumindest einige von den Versprechen, die man gemacht hat, zumindest verbal zu erfüllen und das nochmal bestärken, um den Wählern nochmal so ein Feel-Good mitzugeben. Das ist natürlich auch interessant. Wir werden im Übrigen an dieser Stelle, weise ich schon mal darauf hin, am 5. November ein Wahlspecial machen hier bei der Comdirect auf YouTube. Also nicht ein Wahlspecial an sich, sondern zu den US-Wahlen. So ein Marktupdate-Marathon, wo ihr die Möglichkeit habt, da nochmal Fragen zu stellen, wo man sich Branchen anschaut und so ein Kram und mal so ein bisschen das Ganze mal beleuchtet. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wofür stehen denn eigentlich die Kandidaten? Das war ganz interessant, wir hatten uns gerade im Vorgespräch schon mal darüber unterhalten. Es ist ja gar nicht so einfach, richtiger oder beziehungsweise man kriegt schon die Informationen über die Kandidaten und Kandidatinnen aus den USA. Man muss aber halt schon, ich formuliere es mal vorsichtig, immer ein bisschen darauf achten, dass man eben neutrale Aussagen dazu bekommt. Was ich ein bisschen schade finde, gerade hier in Deutschland würde ich davon ausgehen, dass man da auch ein bisschen neutraler zu sich stehen kann. Aber na gut, dafür sind wir jetzt hier. Und was uns als Frage natürlich auch beschäftigt hat, wofür stehen die denn? Also nicht jetzt vielleicht mal auf die Branche bezogen, sondern wenn man sich jetzt mal Kamala Harris und Donald Trump ansieht, deine Einschätzung dazu, wie schätzt du die beiden Kandidaten ein? Also was könnte da so sich für Amerika tendenziell politisch oder beziehungsweise ja als Richtung heraus ergeben?
Also wir stehen auf jeden Fall beide für, was schon eine Gemeinsamkeit ist, beide für eine weiterhin hohe Staatsverschuldung und eine Erhöhung der Staatsverschuldung. Bei Donald Trump mehr mit dem Akzent auf niedrigere Steuern, bei Kamala Harris mehr mit dem Akzent auf höhere Staatsausgaben. Das ist schon mal ein gemeinsames. Ansonsten ist Kamala Harris ja eine klassische, ich sag mal, Big Government Mitte-Links-Politikerin, die für amerikanische Verhältnisse relativ links ist und ein Staatsausgabenkonjunkturprogramm befürwortet, das was jetzt der Inflation Reduction Act auch schon ist unter der Biden-Regierung. Der heißt Inflation Reduction Act, aber im Grunde ist es ein Konjunkturprogramm, der sich weniger die Inflation begrenzt, als die Konjunktur anheizt. Und eine Reindustrialisierung der USA betreibt. Und da steht sie für eine Fortsetzung. Das ist auch eine Parallele zu Donald Trump, der sicherlich auch vor dem Hintergrund des Protektionismus, den er ja stärker betreibt, noch stärker als die Demokraten, steht auch für eine starke Reindustrialisierung. Was bei Trump interessant ist, er ist nicht das, was wir in den letzten 40 Jahren an Republikanern gesehen haben. Er ist nicht das, was Ronald Reagan und andere Wirtschaftsliberale, die von der Chicago Wirtschaftswissenschaftenschule beeinflusst sind, stehen, die einen schlanken Staat wollten, wenig Staatsausgaben, Klammer auf, außer für Verteidigung, Klammer zu. Und ansonsten soll der Staat sich überall raushalten, wir wollen Freihandel und die USA profitieren, wenn es Freihandel gibt. Das ist so die Politik, die in den letzten 30, 40 Jahren stark forciert wurde, sowohl unter Reagan als auch unter dem Demokraten Clinton, unter Bush Junior. Und davon hat er eben eine Abkehr, er ist eben sehr vor dem Hintergrund seiner nationalistischen Rhetorik sehr stark protektionistisch und ist eben kein Fan der Theorie, dass Freihandel Win-Win für alle ist, sondern dass eben bei starken protektionistischen Politiken, wo jeder gegen jeden kämpft, die stärkste Wirtschaftsmacht letztendlich immer der Sieger sein wird, und verfolgt diese Theorie und ist vor diesem Hintergrund ist das zu sehen, was er eben will. Das ist tendenziell wahrscheinlich für US, gerade für kleinere US-Werte, die auf den US-Markt fokussiert sind, die sogenannte Old Economy, diejenigen, die nicht zu den Big Tech-Werten gehören, die in den letzten Jahren den Markt gezogen haben, vielleicht eher positiv, ist gleichzeitig aber für die Big Tech-Werte in den USA sicherlich nicht nachteilhaft, kann aber für die Werte, die stark von der Wirtschaft in Ländern abhängen, die stark von Außenhandel, von offenen Märkten, von Freihandel abhängig sind, also gerade Deutschland, China, vielleicht Japan, Korea, kann für die nachteilhaft sein. Also ich denke, das hatte ich ja schon mal gesagt, ein Wahlsieg Trumps würde eher für eine weitere Übergewichtung des US-Marktes in Aktienportfolio sprechen. Bei Kamala Harris wäre das etwas anders. Sie ist sicherlich etwas kooperativer, was die Außenpolitik betrifft, eher auf Bündnisse angelegt. Da wäre dann vielleicht eine Ausweitung, könnte man vielleicht auch eher ein bisschen internationaler an Europa anlegen. Das wäre vielleicht eher vorteilhaft dann.
Ja, ganz spannend ist zumal auch Kamala Harris ist ja sozusagen die erste Frau als Präsidentin in den USA. Das wäre schon mal spannend, weil es ja auch eine Art Statement ist, was die Wähler in den USA abgeben. Der zweite Punkt ist der, genau, du hast gerade schon gesagt, sie ist ja jetzt schon die Vizepräsidentin nach wie vor und würde ja dann ein Amt aufrücken oder einen Stuhl weiterrücken und damit eigentlich, wenn man so will, die Politik ja fortsetzen, die man eben unter der Biden-Administration ja jetzt gesehen hat. Also das heißt, der richtige oder beziehungsweise ein Wechsel würde dann erst kommen, wenn Trump reinkommt, wobei man auch da wieder witzigerweise sagen kann, dass ja die Demokraten in groben Zügen, du hast gerade auch schon gesagt, die Politik von den Republikanern ja nur weitergeführt haben, in einzelnen Teilen etwas abgemildert, aber ansonsten, wir haben den gleichen Handelsprotektionismus gegenüber China, wir haben die gleiche Unterstützung für die Binnenkonjunktur in den USA, also da hat sich eigentlich kaum wirklich Nennenswertes von der Wirtschaftspolitik jetzt nur gesprochen, bei allem anderen halte ich mich jetzt mal raus, kaum was wirklich Nennenswertes verändert. Vielleicht wäre es halt unter Trump noch mal schärfer geworden, das hätte ich mir vorstellen können. Das ist halt, hast du ja gerade auch ausgearbeitet, erwarte ich genauso. Das heißt also, wenn Trump in Amt und Würden kommt oder kommen würde, dann wird die Marschrichtung auf jeden Fall eine andere. Und auch nochmal hinter die Ohren schreiben, auch gegen Europa. Also wir sind dann nicht, sozusagen können uns nicht zurücklehnen, das haben wir ja schmerzhaft damals auch mitbekommen, wo man gedacht hat, na lass mal die Amis gegen die Chinesen, die Europäer sind die lachenden Dritten. Nee, das war ja dann ganz anders. Und ich denke, diese Rolle rückwärts wird dann vollzogen. Ganz spannend finde ich auch, ich habe mir mal gemeinerweise auch mal die Vizepräsidenten angesehen, die dann theoretisch jeweils mit in Amt und Würden reinkommen würden. Bei Kamala Harris wäre es dann Timothy Walz, das ist sozusagen ein 60-jähriger, ja auch praktisch bodenständiger Politiker, lange in der Armee drin gewesen, eher, sag ich mal, so, ja, also auch so Typ eben aus der politischen Ecke, kein großes, keine Skandale oder dergleichen, nichts, wo man jetzt sagen würde, okay, da ist jemand wirklich ein illustrer Typ, währenddessen Trump natürlich seinen Namen alle Ehre macht, ja allein schon mit der Nominierung von J.D. Vance, ist ja sozusagen eigentlich ja ein, in Anführungsstrichen, innerpolitischer, nein, nicht Feind, aber Kontrahent ja mit angetreten oder ernannt worden und auch von der ganzen Vita her komplett anders, also aus ärmlichen Verhältnissen dann eben in die Politik übers Studium, Philosophie studiert, Unternehmer geworden und so weiter und so fort. Also ein ganz anderer Werdegang. Man sieht schon, dass hier wirklich zwei Protagonisten jeweils im Rennen sind, die jeweils auch ein Team haben, was eigentlich unterschiedlicher gar nicht sein kann. Also auf der einen Seite wirklich das erzkonservative Familie, mittelständig Bürgerliche und auf der anderen Seite so ein bisschen dieses fabelhaft schillernd glänzende, ich formuliere es mal in diese Richtung. Also wird auf jeden Fall spannend. Und ich glaube tatsächlich, weil dieses Gleichnis ganz gut ist, so würde sich dann auch die Wirtschaftspolitik entwickeln können. Nicht schillernd im negativen Sinne, sondern wirklich in diesem Sinne, dass man mit Winkelzügen rechnen muss, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt auf der Agenda hat. Und das kann ich mich halt damals bei der ersten Trump-Ära halt auch noch dran erinnern. Da sind halt so viele Dinge gemacht, wo man gedacht hat, das macht er jetzt nicht wirklich. Und es kam dann eben doch so. Und ich denke, das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo auch viele Branchen vielleicht in den Vordergrund rücken werden, die man jetzt überhaupt nicht auf der Agenda hat. Also das wird sicherlich nochmal ganz spannend.
Was man dazu allgemein sagen muss, ist, dass natürlich gerade für die Wirtschaftspolitik auch sehr viel davon abhängt, wie der Kongress aussieht. Ja. Der Kongress und der Senat, also das kann das Weiße Haus alles nicht allein entscheiden. Ja. Der Präsident alleine hat große Macht bei Themen wie Geopolitik oder außenpolitischen Verhandlungen, wo es um Sicherheitspolitik, Militärisches geht. Ja, was natürlich indirekt dann auch wiederum auf die Wirtschaft ausstrahlen kann, aber sonst muss man auch darauf achten, wie der Kongress aussieht.
Ja, genau, da hatten wir, genau, das wird auf jeden Fall auch nochmal ganz spannend. Vielleicht ein Thema fürs nächste Mal, wie sich da die Lager positionieren können. Mal gucken. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, wie gesagt, am 5.11. gibt es hier auf jeden Fall ein entsprechender Marktupdate-Marathon dann eben auf den YouTube-Kanal von Comdirect. Aber jetzt gibt es erstmal hier, wenn ihr schon dabei seid, natürlich gleich den Teil 2, haben wir ein paar interessante Unternehmen mitgebracht. Dirk wird seinen Skianzug ausziehen, er fängt schon an zu schwitzen und wir reden gleich über die Unternehmen. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid in Teil 2, wir sind bereit und haben entsprechende Fragen aufbereitet. Nicht ganz ohne Eigennutz, denn Dirk hat seine Sachen ja immer wieder in einem bestimmten Utensil aufbewahrt, gerade wenn er dann hier zur Schule, wollte ich schon gerade sagen, zur Bank kommt, sein Brot in bestimmten Plastikboxen und er wird sicherlich bald mit einem Wein im Auge demzufolge dann natürlich auch Tupperware dem Unternehmen hinterher weinen. Tupperware Insolvenzantrag, Dirk, wie wirst du zukünftig deine Brotboxen bekommen? Vor allen Dingen, was ist mit den Garantieleistungen und den Ersatzteilen, die man eigentlich dann auch bekommen hat?
Andreas, man soll nicht von sich auf andere schließen, aber für dich, als besonderen Service, für dich kann
ich
mal
ich frage für einen Freund, ja.
Natürlich. Ja, Tupperware, wer kennt diese Marke nicht? Früher in den 90ern, als Kind dann immer die großen Events abends, wo Mama Tante Erna eingeladen hat und dann drei Freundinnen verschiedene Plastikutensilien, die alle gleich hässlich waren, bewundert hat und die Damen dann begeistert waren, dass man da besondere Verschlusstechniken hatte. Ja, völlig überraschend, das Modell läuft nicht mehr so gut. Das Unternehmen hat im Laufe der letzten 5 Jahre 97% verloren, im letzten einen Jahr allein fast 80%. Und er ist jetzt im letzten Monat um 60% eingestürzt. Das heißt also, der Großteil der Verluste ist jetzt in den letzten Tagen passiert, weil das Unternehmen ein Chapter 11 Insolvenzverfahren anstrebt. Das heißt, sie müssen ihre Schulden umstrukturieren. Und das bedeutet normalerweise, wenn selbst die Schulden, also die Schuldner, die Gläubiger, Abstriche machen müssen, dass für die Eigenkapitalgeber, also für die Aktionäre, für gewöhnlich nichts mehr rauskommt. Kurz im Hintergrund zum Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet vom Erfinder Earl Tupper. Das wusste ich auch nicht, aber schön, dass ich... der es aus einer 1938 gegründeten Kunststofffirma entwickelt hat. Und 1951 hat das Unternehmen vom klassischen Einzelhandel auf das Direktmarketing-Modell der Tupper-Partys umgestellt, was sich ja bis, soweit ich weiß, mindestens die 90er Jahre einer gewissen Beliebtheit über die USA hinaus erfreute. Ja. Was kann man jetzt dazu sagen? Man sollte auf jeden Fall jetzt einsteigen, wenn es wieder geht. Nein, im Ernst. Also, das Unternehmen ist im Insolvenzverfahren. Es ist nicht abzusehen, dass das Geschäftsmodell, selbst wenn es jetzt ein erfolgreiches Insolvenzverfahren geben sollte, für die Aktionäre noch viel übrig lässt. Das ist ein fallendes Messer, das schon vor Wochen ein fallendes Messer war. Wer jetzt noch drin ist, sollte zusehen, dass er da schnell rauskommt, wenn der Handel da aufgenommen ist. Das zeigt eben auch, dass Unternehmen, die schon 80% gefallen sind, immer noch 80% fallen können. Und es ist nicht immer so, dass das, was runterkommt, auch wieder raufkommen muss. Und gerade bei solchen Unternehmen sieht man eben, dass gewisse Geschäftsmodelle, wenn da keine Innovation ist, sich eben auch überlebt haben. Wie siehst du die?
Na, ich überlege gerade, ob Earl Tupper damit sozusagen der Erfinder des Strukturvertriebs ist oder ob er eigentlich sozusagen das nur adaptiert hat. Das müsste man vielleicht auch nochmal rausfinden, keine Ahnung. Aber ich habe mir tatsächlich auch nochmal das Unternehmen natürlich angesehen. In den Insolvenzunterlagen geht vor, dass das Unternehmen ein Schuldenberg von zwischen 1 und 10 Milliarden aufgebaut hat und die Vermögenswerte ungefähr bei 500 Millionen bis 1 Milliarde liegen. Also eine klassische Überschuldung, anders kann man es nicht sagen, auch lange eine Schonzeit bekommen hat. Also es geht ja schon seit Jahren so. Also die haben halt bei der Corona-Krise nochmal einen kurzen Auftrieb bekommen, weil eben die Leute alle zu Hause waren, sich gedacht haben, was soll ich mit meiner Freizeit anfangen? Ach, na komm, dann kaufe ich halt eine Tupper-Dose. Und dadurch ist der Umsatz nochmal angesprungen, aber davor dümpelte das Ganze schon.
Was sonst? Die Deutschen kaufen Toilettenpapier und die, genau.
Die Toilettenpapiernudeln und Tupperware waren die großen Renner hier in Deutschland. Und genau, also zumindest hat das Unternehmen davon profitiert und hat aber so ein bisschen den Anschluss eigentlich schon seit der 2000er-Zeit an den Onlinehandel verloren. Also man hat hier einfach viel zu lange auf dem Direktvertrieb gesetzt, dass eben diese Geschichte mit den Tupper-Partys so wunderbar funktioniert, die dir nie besucht hast, aber gut beschreiben konntest. Und demzufolge ist das, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so klassische Mechanismen, die sich halt in der Wirtschaft dann eben auch zeigen. Also Unternehmen, die nicht mit dem Zeitgeist gehen oder die den nicht erkennen und nicht umsetzen können, die verschwinden eben von der Landschaft. Da gibt es ja viele Beispiele, es fahren keine Pferdedroschken mehr auf den Straßen rum und Eisenbahnen sind auch nicht mehr das Hauptverkehrsmittel. Also alles so Dinge, die einfach dann natürlich auch zeigen, dass eben Unternehmen dann halt auch nicht mehr natürlich entsprechend wirtschaftsfähig sind. Und so sehe ich es halt bei Tupperware auch. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Boom vorbeigegangen. Plastik haben natürlich auch viele sich gefragt, muss man das haben, wenn man schon alles sowieso in Plastik hat. Also viele Dinge, wo man jetzt rumfabulieren und spekulieren könnte, lange Rede, kurzer Sinn, das ist halt, glaube ich, das Geschäftsmodell an sich so ein bisschen totgelaufen. Ich denke auch nicht, dass selbst da würde ich noch nicht mal drauf wetten, dass dann Turnaround stattfindet. Obwohl man versucht, das fand ich ganz interessant, also, die Marke zu halten.
Da würde ich ausdrücklich auch nicht drauf setzen.
Nee, genau. Aber man will die Marke erhalten. Also nicht wundern, den Laden wird es tatsächlich weitergeben. Also der wird nicht, das wird nicht verschwinden. Es geht nämlich durch ein Chapter 11 kann man folgendes machen. Das hat übrigens damals auch der Automobilzulieferer Delphi, der größte aus den USA, gemacht. Da kann ich mich noch dran entsinnen. Da sind auch viele Altaktionäre mit Schreien aus dem Unternehmen rausgesqueezed worden. Da hat man einfach sozusagen das alte Unternehmen in Chapter 11 gedrückt und hat das komplette operative Geschäft einfach in eine andere Gesellschaft reingetan und hat die dann weitergeführt. Die alte Gesellschaft, da wo die Aktionäre drin waren, war wertlos und die neue Gesellschaft ist dann weitergeführt worden. Und so ähnlich vermute ich das mit Tupper auch, dass man also hier eine neue Gesellschaft macht. Vielleicht nimmt man ein paar alte Banken, die also Schulden, denen Krediten gegeben haben, macht einen Debt-Swap-to-Equity-Deal. Das heißt, dass man da irgendwie die als Aktionäre da mit reinnimmt oder Gesellschafter. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, nicht irgendwie darauf spekulieren und wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, dass da eine Restrukturierung kommt, dass man den alten Mantel oder diese alte Gesellschaft umstrukturiert. Das glaube ich persönlich nicht. Und das ist eine ganz, ganz heiße Wette, wenn man drauf setzen wollen würde. Ich würde es nicht machen. Wie gesagt, ich glaube, der Laden ist durch und wird aber weiterlaufen und deswegen auch zu dem Eingangsfrage Garantie und Ersatzteile, ja, die kriegt man dann über die neue Gesellschaft.
Das wollte ich gerade sagen, für die schwäbischen Hausfrauen ist das natürlich besonders wichtig.
Ich glaube, die beste und wichtigste Aussage an dem Podcast, jetzt werden hier 50% der Hörerinnen und Hörer sich verabschieden.
Auf jeden Fall. Dann sieht man also, dass es solche wenig erfolgreichen Business Cases zurzeit nicht nur in Europa, sondern auch in den USA gibt. Jo. Aber kommen wir zurück nach Europa, ja, wo es einen anderen Business Case gibt, der zurzeit auch nicht so ganz aufzugehen scheint. Meyer Burger. Sehen wir das genauso wie Tupper oder ist das etwas anders?
Meyer Burger hat ja eher so ein bisschen den Nokia-Weg gewählt, also von Gummistiefeln hin zum Handyhersteller hat Meyer Burger zum Uhrenmaschinenhersteller den Weg zum erst Solarmaschinen- oder Solarmodulmaschinenhersteller, jetzt zum Solarmodulhersteller gewählt, also sogar zweimal die Rückwärtsrolle gemacht und sich tatsächlich so weit gedreht hat, dass man wieder an die Anfangssituation zurückgekommen ist. Das Unternehmen macht also seit mehreren Jahren eine Restrukturierung nach der anderen. Jetzt hat man sich von dem CEO Gunter Erfurt getrennt, trennt sich gleichzeitig auch nochmal von 200 Mitarbeitern, also 1050 Mitarbeiter waren es, 850 sollen zukünftig sein. Man will gleichzeitig so ein bisschen die Präsenz in den USA stärken. Das klingt aber für mich eigentlich so ein bisschen als, ja, wie soll man sagen, Pfeifen im Wald. Man hat nicht so richtige Strategie. Man hat eben versucht, dadurch, dass man eben aus dem margenschwachen Maschinenbaugeschäft in diesem Bereich eben rausgegangen ist und in den Direktverkauf oder in den Direkthandel dann gegangen ist, damit irgendwie sein Heil zu suchen, aber jetzt beginnt man schon dabei, auch das Tafelsilber zu verkaufen, also man ist hier dabei, Vermögenswerte eben zu verkaufen, damit man den Geschäftsbetrieb aufrechthalten kann. Für mich alles Warnzeichen, also immer schon, wenn Unternehmen auch anfangen, Vorstände auszuwechseln, Mitarbeiter zu entlassen, Vermögenswerte zu verkaufen, das sind immer so Anzeichen, die für nichts Gutes sprechen, und wenn man sich auch hier den Kursverlauf ansieht, und ich weiß auch von dem Marktupdate vorhin, dass es immer wieder auch Zuhörer, Zuschauerinnen gibt, die da wirklich reingreifen wollten und ich auch mal wieder gewarnt habe bei den Kapitalerhöhungen, die es da gab und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die hochspekulativ waren und sich jetzt auch herausgestellt haben, dass es so ist, weil du hast ja eben diesen schönen Satz auch von Warren Buffett hier mit reingenommen, Turnarounds, never turnaround, und so sieht es halt in diesem Fall auch aus. Das ist halt alles nicht so einfach. Und bei Meyer Burger, gerade in diesem Geschäft, gerade mit der hohen Konkurrenz, denke ich tatsächlich, dass wir ein Unternehmen haben, was, also sehr, sehr schlechte Aussichten hat, weil wir eben gerade aus China und gerade in den USA einen hohen Protektionismus sehen. Also die haben überhaupt kein Interesse daran, eigentlich europäische Unternehmen in irgendeiner Form da aufkommen zu lassen. Die haben eigene Unternehmen, die dort produzieren und werden auch entsprechend dann gefördert und hofiert. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist. Wie siehst du die?
Also ähnlich. Also ich denke auch, das ist ein Fall, wo man auf jeden Fall nicht zugreifen muss. Man kann hier sehen, dass sie, also wenn Restrukturierungen anstehen und Vorstände entlassen werden oder auch Personal reduziert wird, kann das aus einer Position der Stärke erfolgen, aber auch aus einer Position der Schwäche. Und hier ist der Personalabbau eindeutig ein Zeichen der Schwäche. Und es wird verkündet, dass man anstrebt, den Umsatz bis 2026 auf 425 Millionen Schweizer Franken zu erhöhen. 350 bis 400 Millionen Schweizer Franken, das wären etwa 425 Millionen Euro, zu erhöhen und ein EBITDA-Ergebnis im mittleren zweistelligen Millionenbereich zu erreichen. Wenn es absehbar ist, dass das realistisch ist, dann kann man da einsteigen, aber ich sehe das erstmal noch nicht. Mhm. Also das scheint mir doch ein bisschen wie das Pfeifen im Walde. Die Aktie hat jetzt in einem Jahr über 98% verloren. Da sieht man also da, das ist so die Metapher gefallen, das Messer passt da wie die Frust aufs Auge. Da würde ich jetzt nicht unbedingt einsteigen.
Genau, wir verlassen mal den schnöden Bereich der dreistelligen Millionenbeträge und bewegen uns in andere Sphären, drei Potenzen höher, in dem Bereich von 100 Milliarden. BlackRock, Microsoft, Nvidia und MGX wollen zusammen kooperieren. Was steckt dahinter, Dirk? Du warst bei den Verhandlungen dabei, hast im Endeffekt den Deal durchgewunken.
Ich habe sie vermittelt, ich arbeite ja nicht so gerne selber. Ja, genau.
Was steckt dahinter?
Ja, ganz spannende Sache. Also zu den Eckdaten, also Microsoft, eines der drei größten Unternehmen der Welt, Marktkapitalisierung von etwa 3 Billionen US-Dollar, also 3.000 Milliarden US-Dollar, mit Apple oder Nvidia zusammen. Und BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, kleine Eckdaten, Asset Under Management 9,1 Billionen Dollar, also über 9.000 Milliarden Dollar, die verwalten. Und selber auch eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden, also wäre das zweitgrößte deutsche Unternehmen, wenn sie in Deutschland wären, von der Marktkapitalisierung her, haben sich zusammengeschlossen und wollen gemeinsam einen Fonds für künstliche Intelligenz, AI auf Neudeutsch oder KI auf Deutsch, an den Markt bringen, haben sich das, wie du richtig gesagt hast, zusammengetan mit Nvidia und der MGX, einer aus Abu Dhabi stammenden Investmentgesellschaft, die dort staatlicherseits von den dortigen Autoritäten unterstützt wird. Und damit haben dort selber 30 Milliarden Dollar für gegeben und die Summe soll durch Eigenkapital einsammeln, stellen noch einmal um 70 Milliarden Dollar auf insgesamt 100 Milliarden Dollar auf erhöht werden, um eben das Thema KI zu fördern. Mhm. Das ist eine Sache, die eine ganz andere Dimension ist als das, was wir jetzt hier zum Beispiel in Deutschland sehen, wo der Start-up-Förderfonds des Staates insgesamt 12 Milliarden Euro ausmachen soll, und mit diesen 100 Milliarden werden diese privaten Unternehmen, die dann sich auf der Hardware-Seite von Nvidia unterstützen lassen, eben ganz groß im Bereich künstliche Intelligenz Startups fördern, neue Projekte fördern, innovative Ideen fördern. Es ist natürlich einmal eine Finanzinvestition, aber auch eine strategische Investition für diese Unternehmen, um eben in diesem Geschäft dabei zu sein. Kleine Anekdote dazu, wir haben ja letzte Woche über Oracle gesprochen, Larry Ellison, der Unternehmer und Gründer, der CEO und Gründer von Oracle, hat das auch so als Hausnummer genannt, man braucht mindestens 100 Milliarden, um in dem Geschäft als ernstzunehmender Player mit einsteigen zu können. Das können nur ganz wenige Unternehmen und auch nur wenige Staaten. Und diese Unternehmen in dieser Kooperation zeigen jetzt eben, dass sie das Geld in die Hand nehmen wollen, um in dem Bereich ganz vorne mitspielen zu wollen. Und dass man sich da mit einem Staat zusammengetan hat, mit einem Hardwarehersteller, einem Finanzindustrieplayer BlackRock und einer Microsoft, also einmal Software, Microsoft, Hardware, Nvidia, Finanzkonzern BlackRock und dann staatlicherseits noch die Förderung von Abu Dhabi, zeigt dann eben, dass es eine sehr ernst genommene Initiative ist. Was dazu auch noch interessant zu sagen ist, es wird ausdrücklich betont, dass man auch in Energieversorgung für KI investieren möchte. Da ist natürlich Abu Dhabi ein spannender Player. Und wir haben ja schon angesprochen, bei der KI-Welle ist ein ganz entscheidender Punkt, dass es einen enormen Energiebedarf haben wird. Es werden enorme Mengen an Energie gebraucht werden, um KI-Projekte vorantreiben zu können, die Rechenzentren betreiben zu können. Und gerade da wollen diese Player jetzt zusammen und dann auch, wie gesagt, immer im Hintergrund verhalten, zusammen mit Abu Dhabi eben auch ganz stark an den Markt gehen. Und da wird einiges, haben sie erstmal ein Statement gesetzt und ein neuer Player am Markt. Wie siehst du die?
Ja, die Kooperation ist, für mich so ein bisschen so ein Badauts-Effekt, der eigentlich da war, als ich das so gelesen hatte und eigentlich zu wenig auch diskutiert wurde. Ich glaube, das haben gar nicht so viele wahrgenommen. Man hat gedacht, okay, die kooperieren da so ein bisschen und das wird keine größeren Auswirkungen haben. Es gibt genau drei Aspekte, die da wirklich ganz wichtig sind, die hast du gerade auch nochmal rausgearbeitet. Zum einen, wir haben hier nicht nur mit reinen Technologiekonzernen zu tun, deswegen auch die Überschriften, die man am meisten gesehen hat, haben sich eigentlich immer nur um Microsoft und BlackRock bezogen und gar nicht um die anderen Player. Also Nvidia ist hier wirklich sozusagen derjenige, der die Chips mit zur, also sprichwörtlich zur Party bringt. Ja. Sozusagen die Hardware und das Know-how mit einbringt. Das ist ganz interessant. Also man hat hier wirklich ganz klar die Rollen verteilt. Microsoft und BlackRock bringen sozusagen das Geld zur Party mit. Und Abu Dhabi, also die MGX, sozusagen als Financial oder als Partner von dieser Investment, von diesem Konglomerat, eben als Staat ja mit. Und genau der Punkt, eben Energieprojekte, die gefördert werden sollen und der Bau von Rechenzentren, das ist aus meiner Sicht heraus wirklich genau das Spannende. Also wir hatten ja darüber auch schon in den letzten Ausgaben hier gesprochen, wie kostenintensiv, wie energieintensiv diese ganze Thematik sein wird. Und auch den Vergleich, den du gerade gebracht hast, höchst spannend, 12 Milliarden komplette Förderung in Deutschland für Startups und die bringen jetzt, wollen jetzt hier 100 Milliarden aufbringen und das zeigt einfach, wie brutal wirklich dieses Rennen da geht. Also da werden keine Gefangene mehr gemacht, sondern da geht es wirklich darum, jetzt Marktanteile zu kriegen und ich sehe es halt auch so, dass hier in Europa zumindest mal maximal, also Eric Schmidt hat es ja mal gesagt, Frankreich noch eine Chance theoretischer Natur hätte, da mitzuhalten. Ansonsten gibt es hier keine größeren Länder, die da noch mitmachen können. Es gibt auch eine entsprechende Studie von der Beratungsfirma Sopra Steria, die gesagt hat, ja, jetzt muss erstmal investiert werden. Aber bis 2028 könnte sich das Umsatzpotenzial im KI-Bereich auf bereits schon 1,27 Billionen US-Dollar gesteigert haben. Und sozusagen sich dann bis dahin mehr als verdoppeln. Und wir reden hier nicht über 10 oder 20 Jahre. Wir sind jetzt in 2024, das heißt, es sind ja noch nicht mal mehr 3 Jahre. Und bis dahin verdoppelt sich das Potenzial. Und das heißt ja nicht, dass es danach abrupt aufhört oder abflacht, sondern dass wir dann im Endeffekt vielleicht einen langsamen oder eine, im Endeffekt eine langsame Steigerung haben. Aber die Steigerung wird erstmal noch da sein. Das heißt, es ist ein brutaler Megamarkt, der da einfach momentan da ist. Und die großen Konzerne, große Technologiekonzerne, haben es erkannt, reagieren und ich denke halt auch, das sollte hoffentlich an die richtigen Stellen weitergereicht werden und da sollte man sich mal Gedanken drüber machen, ob das wirklich in dieser Form, so wie im deutschsprachigen Raum damit umgegangen wird, dann eben noch zukunftsträchtig ist.
Das ist zumindest eine andere Zukunftsvision, die man da hat.
Ja, genau. In Deutschland. Ja, wir haben ja Papier und
ja, genau. Stifte. Judy, dann kommen wir zu einem anderen Bereich, einer anderen, ja, schillernden Branche, die auch große Volumina bewegt und die auch große Unternehmen hervorbringt. Die Luxusgüterindustrie ist LVMH, der größte oder ich glaube immer zweitgrößte europäische Konzern nach Marktkapitalisierung. Die sind auch nicht zurückgekommen. Ist das jetzt ein Schnäppchen?
Ja, ich sag mal so, langsam finde ich die interessant. Also es gab so Niveaus, wo ich so gesagt hätte, reizt noch nicht, weil du hast, glaube ich, auch mal den Satz hier mit reingezogen, Luxus geht immer, so irgendwie ähnlich wie gefressen wird immer, Luxus wird immer, geht immer und so ist es ja tatsächlich und man darf auch nicht vergessen, wir bewegen uns momentan vom Kursniveau her auf einem Niveau von vor der Covid-19-Pandemie-Krise, also Zeit. Wir hatten bei dem LVMH-Konzern auch schon mal einen Rückgang, damals nach der Finanzmarktkrise, wo ebenfalls alle keinen Pfifferling mehr auf den Konzern gesetzt haben, weil sie gesagt haben, naja, jetzt ist sozusagen hier die Finanzmarktkrise da, die Leute kaufen keine Luxusartikel mehr und die wurden sozusagen widerlegt. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass diese Aufstellung von den Konzernen, die Strategie, die man eben hier gewählt hat, gerade natürlich auch von Bernard Arnault, der ja hier 4 Jahrzehnte, also 40 Jahre das Gesicht von dem Luxuskonzern einfach geprägt hat, die Marken zusammengekauft hat, sehr strategisch ausgerichtet hat, eigentlich gut auch damit sozusagen ja in den letzten Jahren ja gute Umsätze erzielt hat, sich in vielen Bereichen, Spirituosen, Uhren, Textilen und so weiter eben auch aufgestellt hat, eigentlich einen interessanten Konzern zusammengeschustert, zusammengezimmert hat, der eben so breit eigentlich aufgestellt ist, dass er zumindest mal in diesem Segment die wichtigsten Marken und wichtigsten Segmente abdeckt. Ja, zuletzt so ein bisschen unter Druck gekommen, weil man in den letzten Jahren natürlich viel davon profitiert hat, dass eben Chinesen, also asiatische Konsumenten hier verstärkt nach den Produkten zugegriffen haben. Ganz interessant auch, dass die natürlich auch cleverer geworden sind und Arbitrage betrieben haben. Das heißt, Chinesen haben nicht mehr in China die teuren Produkte gekauft, sondern sind nach Japan gefahren, haben dort den schwächeren Yen genutzt, um im Umrechnungsverhältnis sich die entsprechenden Produkte günstiger kaufen zu können. Und das hat sich dann auch nochmal negativ auf den europäischen Konzern, der ja in Euro umrechnet, niedergeschlagen.
Einige Europäer in der Türkei versucht haben.
Genau. Genau, das machen ja immer noch welche. Genau, Europäer versuchen das Ganze in der Türkei. Da kosten dann die vermeintlichen LVMA-Produkte ein Zehntel.
Von denen habe ich nicht geredet.
So. Gibt es aber auch als Arbitrage bloß. Ob das dann, die richtige
Gibt es auch am Goldstrand in Bulgarien wahrscheinlich.
Ob das dann die richtige Lieferadresse ist, wird sich dann zeigen, wenn man am Zoll steht. Da wird nämlich dann die Lagerstelle geklärt. Nein, zurück natürlich zu den Originalprodukten. Ich denke, dass wir hier einen ganz klaren übergeordneten zyklischen Einbruch sehen bei LVMH, der einfach notwendig ist, weil wir das in den Konjunkturzyklen immer wieder sehen. Es gibt Boom- und Bustphasen. LVMH ist jetzt in einer klassischen Bustphase drin. Das heißt also, man sieht hier die Auflösung des aufgestauten Luxuskonsums und das Ganze wird sich dann auch wieder sozusagen aufklären, wenn sozusagen die Konjunktur in China wieder besser läuft und in Europa. Dieses ganze Thema haben wir hier ja auch. Und wenn das in den nächsten 3 bis 5 Jahren erst ist, nichtsdestotrotz, es ist ein starkes Markenunternehmen. Ich bin da echt ein Fan von. Ich bin so oft Lügen gestraft.
Das sieht man, wenn man dein jetziges Outfit sieht.
Das muss der Bogner Skianzug und Balance Balance.
Bogner noch kennt. Das sagt ja, Weißflug und Bogner.
Ja, ich habe ja auch einen weißen Bart.
Bist ja auch.
Genau. Nein.
Du bist kein Gen-Zettler.
Nein, auf jeden Fall nicht. Nee, auf jeden Fall zeigt das natürlich, dass solche Phasen auch überwunden werden und danach so ein Konzern natürlich auch die Chance hat, durchaus wieder das Ganze sozusagen aufzunehmen. Genau, ich wurde nämlich im Endeffekt auch schon bei Apple oft genug Lügen gestraft. Ich habe auch nicht verstanden, warum die Leute alle sich die teuren iPhones kaufen. Die machen es aber. Die rennen der Marke hinterher, Apple verdient damit irrsinniges Geld und wer die Apple-Aktien hat, ist im Endeffekt der lachende Dritte dabei. Und so sehe ich es bei LVMH auch, sollen die Leute kaufen, was sie wollen, solange der Konzern damit verdient und man Aktionär ist, ist doch im Endeffekt soweit alles gut. Die Frage ist natürlich nur, und das muss man auch mit ranführen, der gute Bernard Arnault ist jetzt 75 Jahre alt, der wird halt irgendwann auch dann von seinem Amt zurücktreten wollen, hat jetzt bereits schon seinen 2 Kindern die Zügel übergeben. Ich glaube, die eine ist eher in diesem kreativen Part mit unterwegs oder der eine. Und die oder der eine jeweils als Geschäftsführer bzw. Management drin, also im Vertriebsbereich. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob die Strategie in dieser Form auch weiter so fortführen können, also genauso ein glückliches Händchen haben oder nicht. Aber dazu wirst du uns ja gleich Auskunft geben, weil du ja sozusagen direkt von den beiden beraten wirst, wenn du dein LVMH-Täschchen und Portemonnaie wahrscheinlich in Paris kaufst.
LVMH-Täschchen und Portemonnaie. Und das ist ein Bogneranzug.
Ich will jetzt kein Bogner, auf den da darfst du natürlich nicht mit rein. Du hast ja rausgeworfen.
Ich weiß nicht, ob das so State of the Art ist. Nein, im Ernst. Also schön, dass du mich hier als Referenz genommen hast für den Satz, Luxus geht immer. Den Satz, den ich, wenn ich ihn gebracht habe, dann sich natürlich auch nur irgendwo aufgeschnappt habe. Der betrifft, ja, da muss man mal immer sich hinterfragen, was ist wirklich Luxus? Und ich hatte schon mal gesagt, LVMH-Klamotten und LVMH-Täschchen werden ja wahrscheinlich mittlerweile mehr in der Economy-Class als in der First-Class mit sich geführt. Da muss man ein bisschen unterscheiden, was ist Premium.
Nicht
was ist
aus der Türkei.
Die werden natürlich nur im Privatjet geflogen. Gut, wir wollen jetzt aber nicht auf die Blacklist von Herrn Erdogan kommen. Nein, also im Ernst, da gibt es natürlich eine Abstufung, also solche Konzerne wie LVMH als großer Flagship-Konzern hier in Europa, wirklich großer Platzhirsch in der Branche weltweit, einer der größten europäischen Konzerne, ist jetzt natürlich vernünftiger bewertet. Also wir haben jetzt einen Forward-KGV bezogen auf die künftigen Gewinne von etwa 21. Das ist schon sehr vernünftig, entspricht etwa dem durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis, das der S&P 500 hat, wenn man das mal so schräg vergleichen möchte. Mhm. Dann kann man sich natürlich auch umgucken. Also andere Werte habe ich mal geguckt, die in der Branche sind und etwa so in dem Bereich zwischen Premium und Luxus. Moncler, Prada, Richemont sind auch von der Bewertung vom Kurs-Gewinn-Verhältnis etwa so, sind auch alle ein bisschen zurückgekommen. Kurzfristig würde ich da sehr stark auf die Charttechnik achten. Wenn man sich einen Chart von LVMH anguckt, dann sieht das sehr übel aus. Da würde ich schon, auch wenn ich jetzt kein Charttechniker bin, bevor ich da jetzt groß einsteige, erstmal eine Bodenbildung oder eine überzeugende Gegenbewegung abwarten. Denn ob man es für eine seriöse Wissenschaft hält oder nicht, es ist die Charttechnik spielt dann doch immer eine gewisse Rolle, auch wenn ich mal den bösen Satz gehört habe, Charttechnik ist so etwas wie Astrologie für Männer, aber das habe ich nicht gesagt. Und dann auf der anderen Seite gibt es, wenn man jetzt mal diese Werte, die ich genannt habe, die so ähnlich wie LVMH gelaufen sind, Richemont, Moncler, Prada, gibt es da auch dann die richtigen Hardcore-Luxusmarken, da würde ich Hermès und Ferrari zuzählen, die sind natürlich deutlich auch weniger zurückgekommen, sehen charttechnisch auch etwas besser aus und sind haben sich auch in den letzten Jahren noch besser entwickelt, sind allerdings auch beide sehr teuer vom Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also da zahlt man auch die Luxusprämie, die man vor einem Jahr noch bei LVMH gezahlt hat. Auf der anderen Seite gibt es da auch den großen Sanierungsfall oder Restrukturierungsfall in dem Bereich, dass die Kering, der eigentlich große Konkurrenz von LVMH in Frankreich, dass die Kernmarke Gucci, die leben natürlich sehr davon, leben oder sterben sehr davon, wie es der Marke Gucci geht, und die ist im Moment ja nicht so angesagt. Und deshalb sind die auch deutlich billiger. Kurs-Gewinn-Verhältnis jetzt aktuell etwa 13 und ja, zahlen auch eine gute Dividendenrendite, die sind dann eher so als Value-Wert zu sehen im Moment. Frage ist dann, ob es eine Value-Trap ist, das hängt eben auch sehr davon ab, was man, wie man den Business Case sieht, ob man da sieht, dass die Marke Gucci vielleicht wieder Erholungspotenzial hat. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde, bevor ich einsteige, erstmal eine Bodenbildung abwarten.
Eine Bodenbildung vollzogen hat der nächste Kandidat, den wir jetzt gleich besprechen werden. Sehr, sehr lange ist ruhig geworden nach der Corona-Pandemie. Auf jeden Fall ein hammerharter Gewinner aus dieser Zeit, mit vollen Taschen aus dieser Zeit auch rausgegangen. Und jetzt sozusagen neue Lebenszeichen bei der Aktie BioNTech. Was hältst du von denen?
Also ich weiß, dass der Stadtkämmerer der Stadt Mainz sehr viel von denen hält. Ja,
nein, der bringt da morgen, jeden Morgen Blumenstrauß vorbei wahrscheinlich.
Mindestens.
Bei der Gewerbesteuer, ja.
Nein, also im Ernst, das ist natürlich einer der Top-Aufsteigerkandidaten in Deutschland. Ich sag mal, viel nach der Celonis, der, die Klammer auf, die ja noch nicht am Aktienmarkt sind, Klammer zu, der Top-Hingucker, das Top-Hingucker-Unternehmen in Deutschland schlechthin. Dass sie ja trotzdem an die US-Börse gegangen sind, sagt schon einiges aus. Ja, und man muss jetzt sehen, das ist natürlich ein Wert, ähnlich wie die Moderna in den USA, die davon gelebt haben, dass sie eben die Rettungsanker für die Menschheit, wenn man es pathetisch sagt, in der Corona-Phase waren, die den Impfstoff am schnellsten hergestellt haben. Und dann natürlich eine Gewinn- und Umsatzexplosion hatten. Als kleine Unternehmen 2019 hatten sie einen Jahresumsatz von etwa 120, 130 Millionen Euro und 2021 einen Umsatz von 22 Milliarden Euro. Also das sieht man, wie dieses Unternehmen quasi explodiert ist und ja, genau den richtigen Treffer gelandet hat. Mittlerweile ist der Umsatz aber für 2023 wieder auf 4,3 Milliarden oder knapp über 4 Milliarden Euro knapp über 4 Milliarden Dollar zurückgegangen. Da sieht man dann schon, wie volatil das ist und wie stark die von dem einen Corona-Medikament abhängen. Und da ist jetzt die Frage, eigentlich kommen sie aus der Krebsforschung, haben aus der Krebsforschung heraus dieses Corona-Medikament entwickelt. Und jetzt haben sie ist die neue Hoffnung, dass sie ein neues Medikament haben, BNT-327, oder ich weiß nicht, ob es 327 oder 327 ausspricht, bei dem man eben die großen Hoffnungen drauf setzt, dass das eben ein großer Durchbruch in der Antikörperforschung für Krebsantikörper sein kann. Und deshalb sind sie jetzt massiv gestiegen, sind jetzt in einem Monat um 45% gestiegen, Marktkapitalisierung jetzt 26 Milliarden sind aber, weil sie eben zuvor so stark abgesunken sind, auf ein Jahr trotzdem in Anführungszeichen nur 5,8% auf Jahressicht gestiegen, aber scheinen jetzt einen Boden gefunden zu haben. vom Chart her sieht das ganz interessant aus. Es scheint ein Ausbruch zu sein, aber man muss natürlich sehen, bei diesen in Anführungszeichen relativ kleinen Biotech-Unternehmen hängt immer sehr viel von dem ab, von einzelnen Durchbrüchen ab. Das ist immer darauf basierend, werden die Kursentwicklung auch sehr, relativ erratisch. Und da sollte man sich, wenn man da einsteigt, genau durchlesen, was man, wie man das bewertet, ob man das bewerten kann und sich zutraut, das zu bewerten, die Marktchancen für dieses Unternehmen und für dieses Medikament und was das für das Unternehmen bedeutet. Und auch vielleicht idealerweise gucken, was wir sonst noch an Hoffnungen in der Pipeline haben, wenn man das als langfristiges Investment sieht, als Trading. Muss jeder gucken, wie weiter sich charttechnische Analyse zutraut und das darauf basieren beurteilen. Als Investing ist das nicht, würde ich das trotzdem nach wie vor nur als Beimischung ansehen, weil diese Biotech-Werte eben schon logischerweise sehr abhängig sind von einzelnen Nachrichten zu einzelnen Medikamenten, die rauskommen. Und muss man gucken, wie siehst du die? Würdest du da jetzt reingehen?
Ja, ganz interessant war genau. Also damals bei den ganzen Impfstoffherstellern, da war immer wieder meine Maßgabe, dass man eben sich nicht zu stark auf dieses Thema Covid-19-Impfstoff fokussieren sollte, sondern eben das oder darauf achten, was machen die Unternehmen daraus. Also mit den Geldern, die eingenommen werden, forschen die neue Therapien, neue Medikamente, neue Präparate. Und da ist dem BioNTech mir damals schon seinerzeit dadurch aufgefallen, dass die eben schon sehr frühzeitig auch an Projekten gearbeitet haben, Tochtergesellschaften gegründet haben, andere Gesellschaften aufgekauft haben, um die mRNA-Technologie eben auch weiter zu adaptieren und in anderen Bereichen voranzubringen. Die anderen haben es so ein bisschen verpennt, also gerade auch bei Pfizer immer wieder, aus meiner Sicht heraus ganz klar die Kritik, dass man eben das nicht getan hat, sich zu sehr ausgeruht hat auf den Erfolg eben aufgrund des Impfstoffes. Und auch bei Moderna sieht man eben, dass hier eben diese Innovationskraft, die BioNTech hat, bei Moderna in dieser Form nicht gegeben ist, weil die das bisher auch noch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt haben. Jetzt sieht es aber so aus, dass sie tatsächlich hier mit Summit Therapeutics, das ist eine Tochtergesellschaft von BioNTech, die in China an einem Wirkstoff gearbeitet haben, du hast bereits gesagt, BNT327 oder auch nicht aussprechbar Ivonescimab arbeiten. Das ist ein Therapeutikum für die Erstlinientherapie, wenn man Lungenkrebs hat. Das ist in der Phase 3 klinischen Studie, das heißt also kurz vor der Zulassung, und hat in den Ergebnissen, die man jetzt eben im Direktvergleich mit einem bereits vorliegenden Medikament von Merck, Merck und Co. ist, glaube ich, Merck ist also die amerikanische Gesellschaft, genau, mit der Keytruda-Präparat sozusagen durchaus gute Ergebnisse vorgelegt. Das heißt also, das Präparat scheint wirksam zu sein. So, das Potenzial, was gegeben ist, liegt nach Analystenschätzung ungefähr bei 3,6 Milliarden Euro pro Jahr. Also das heißt, da sieht man der insgesamt alleine das Umsatzpotenzial bei diesem Wirkstoff. Und demzufolge ist natürlich nachvollziehbar, dass da jetzt so ein bisschen Hossestimmung natürlich dann bei den Aktien auch da war. Du hast ja bereits gesagt, der Impfstoffumsatz, den wir jetzt gesehen haben, lag roundabout was bei 4 Milliarden oder so, das habe ich jetzt noch im Hinterkopf. 3,6 würden theoretisch möglich sein, also nicht sofort, aber perspektivisch, wenn man eben das Präparat hier oder dieses Therapeutikum BNT327 zugelassen bekommt. Und da sieht man also schon, da ist eine Perspektive da. Und das sind eben, jetzt kann man sagen, was man will, ob man das Unternehmen gut findet oder nicht, ob man den Ansatz gut findet oder nicht. Anyway, das sind Equity-Stories. Und darauf kommt es ja auch nur an. Ja, das ist auch mal wieder, wie ich bei Apple schon gesagt habe. Ich muss kein Smartphone-Fan von Apple sein. Aber wenn die damit ihr Geld verdienen und ich bin Börsianer und ich möchte mit einer Aktie Geld verdienen, dann ist so ein Unternehmen interessant. Und so ist es mit BioNTech aus meiner Sicht auch. Das heißt also, wenn man dann eben sagt, okay, ich verfolge eben nicht bestimmten ethischen oder moralischen Grundvorstellungen, dann sind das eben Stories, aus denen sozusagen dann eben auch die feuchten Träume der Börsianer gemacht werden, und weil einfach das Potenzial da ist. Ja? Und das ist im Endeffekt so in diesem Fall dann auch gegeben und deswegen nachvollziehbar, warum die Aktien erstmal so angestiegen sind. Wir sehen momentan eine Konsolidierung. Der Ansatz gefällt mir durchaus insgesamt, der da ist, und da kann man eben auch sagen, zumindest mal einen Weg, der denjenigen, die zum Beispiel an eben entsprechend Lungenkrebs erkrankt sind, sicherlich auch wieder viel Hoffnung macht. Und das ist für mich auch mal so ein Punkt, wo ich dann eben auch sage, ist doch aber gut. Also ich meine, wenn ein Unternehmen eben ein Medikament oder ein Präparat eben gegen so eine schweren Erkrankungen in den Markt geben kann und damit dann eben auch Geld verdient und ein Börsianer die Möglichkeit hat, weil das kann ja wirklich jeder machen. Wir haben ja hier nicht einen limitiert oder einen eingeschränkten Markt, sondern jeder kann sich im Endeffekt eine Aktie von dem Unternehmen kaufen und davon profitieren und partizipieren, dann ist das auch sein gutes Recht. Und demzufolge, denke ich mal, kann man das auch in dieser Form hier so sagen. Aber wie gesagt, das ist halt immer noch eine moralische Entscheidungsfrage, ob man das machen will oder nicht. Aber insgesamt, ich finde die Story interessant.
Spannend ist sie auf jeden Fall. Ja. Also ich wollte auch nicht zu negativ klingen, wollte nur sagen, man muss bei diesen relativ kleinen Biotech-Unternehmen, die von 1, 2, 3 Medikamenten, die sie in der Pipeline haben, immer sich das bewusst sein, dass es natürlich eine digitale Entscheidung ist, entweder top oder flop. Man muss Geduld haben und kann sich lohnen oder auch nicht.
Genau.
Kommen wir zu einer anderen Branche, die in der Corona-Pandemie nicht so gut gelaufen ist wie BioNTech, sondern genau das Gegenteil, die aber jetzt auch scheint Oberwasser wieder zumindest einen Boden gefunden zu haben, die deutsche Immobilienbranche. Die Wohnimmobilienkonzerne wie Vonovia, Geschäftsimmobilien wie Aroundtown, was halten wir von denen?
Ja, ganz spannend. Also witzigerweise, heute Morgen kamen gleich zwei interessante Nachrichten aus dieser Branche und das hat mich nochmal so bestärkt. Also gerade in der Vorbereitung zu dem Podcast hatte ich so irgendwie das Gefühl, ja, THG kam mit einer Nachricht, Vonovia steigen auch schon seit einiger Zeit. Können die Immobilienaktien tatsächlich wieder so ein Stück weit interessant sein? Wir sehen momentan Zinswende in Europa seit einiger Zeit. Wir sehen eine verstärkende Tendenz internationaler Natur. Das heißt also, dieses Thema ist weg. Und heute kam eben die Nachricht, also am Donnerstag, 19., dass die Deutsche Wohnen einen Beherrschungsvertrag wahrscheinlich von Vonovia aufgedrückt bekommt. Also das heißt, dass hier die Verschmelzung eben jetzt Formen annimmt und das auch bei der Alstria Office, also nicht die Altria aus den USA, sondern Alstria, dass da tatsächlich ein Squeeze-Out stattfinden soll. Alstria, ein ehemaliges REIT-Konstrukt, was, glaube ich, den REIT-Charakter aberkannt bekommen soll oder wie auch immer, da gab es einige ein bisschen Hassle drum, aber da ist es jetzt sowieso egal, weil die jetzt, wie gesagt, vom Markt genommen werden. Und da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, warum macht man das? Naja, klar, wenn man als Unternehmen, also wenn ich jetzt der Vorstand von Vonovia wäre, und ich wäre der Meinung, weil ich zum Beispiel den Markt einfach sehe und den Immobilienmarkt kenne, dass ich da jetzt sozusagen ein Unternehmen schon in meinem Beherrschungskreis habe, aber ich jetzt sozusagen ein bisschen Angst habe, dass hier vielleicht der Markt irgendwie doch wieder hochläuft, nicht mehr bezahlen müsste, dann greife ich doch jetzt zu. Also das sind genau diese Augenblicke, wo ich einfach hellhörig wäre, wenn ich in so einer Branche so vermehrte Anzeichen von, ich sage jetzt mal, M&A-Aktivitäten sehe. Das gibt nämlich auch so eine alten, das ist immer eine gute Indikation, es gibt an den Finanzmärkten immer zwei Augenblicke, wo M&A-Aktivitäten zur Vorsicht mahnen sollten. Das ist einmal an Top und einmal an dem Button, also am Bodenbildungen. Am Top hat man sehr gut gesehen, gerade in Technologiesektoren und so weiter, also wenn der Markt eben zu stark nach oben gelaufen ist, dann haben die Unternehmen keine operativen Wachstumsperspektiven mehr und die versuchen anorganisch zu wachsen, indem sie andere Unternehmen aufkaufen.
2021.
Genau, ne, klassisches Beispiel oder auch Jahrtausendwende, ja, wo einfach alles gekauft wurde, was nicht bei drei auf dem Baum war und Hauptsache irgendwas mit Internet zu tun hatte. Ja. Da wurden absurde Preise bezahlt und die haben natürlich die Unternehmen nachher massivst ins Kontor geschlagen. Andersrum lässt sich das Ganze aber auch beobachten, gerade wenn eben alle sagen, oh nee, die Branche fasse ich nicht mehr an, da kommt sowieso nichts mehr, dann fangen die Unternehmen natürlich an, günstig ihre Konkurrenten aufzukaufen. Und diese Konsolidierungsphasen, die sind immer ganz wichtig. Man muss, wie gesagt, kann das nicht per se bestimmen und sagen, das ist immer eine Trendwende, also die nach oben führt, sondern die geht halt in beide Richtungen. In dem Augenblick würde ich aber sagen, im Immobiliensektor in Europa, in Deutschland könnte das tatsächlich ein, Anführungsstrichen, ein bullisches Signal sein. Und ich finde das interessant. Ich glaube tatsächlich, dass wir gute Chancen haben, eine Stabilisierung im Bereich des Immobiliensektors zu sehen, dass die ein oder anderen Unternehmungen aus diesem Bereich interessant sein könnten. Aber hier auch nochmal der Hinweis, weil ich hatte auch gerade gestern wieder ein Webinar zu dem Thema und viele haben immer so ein bisschen aus dem Hinterkopf oder beziehungsweise den Kopf vergessen, mit einzukalkulieren, wenn man investiert oder wenn man generell Aktien oder entsprechende Investments, Vorsorge für sein Alter betreibt, dann muss man immer auch die eigengenutzte Immobilie oder generell Immobilieninvestments mit einbeziehen. Das heißt also, habe ich eine Immobilie oder vermiete ich Immobilien oder habe eine Immobilie, die ich vermiete, dann gehört das natürlich mit zu dem Investmentstock hinzu, also den ich insgesamt habe, zu meinem Ansatz. Und dann macht es wenig Sinn, sich nochmal zusätzlich Exposure, also Risiko, durch zum Beispiel Immobilienaktien mit reinzuholen. Das ist immer ganz wichtig, weil viele verdrängen das und sagen, eine Immobilie ist ja keine Anlage. Doch, also und zwar ist es für die meisten das größte Investment, was sie halt in ihrem Leben meistens tätigen. Mhm. Und das sollte man mit einbeziehen. Also das heißt, habe ich eine Immobilie und ich baue mir Aktien auf, dann muss ich mir nicht noch extra Risiko rein und indem ich dann nochmal Immobilienaktien mit reinnehme, dann nehme ich lieber andere Branchen mit rein, weil ich ja diesen Immobilienpart insgesamt durch die Immobilie, die ich habe, ob selbst genutzt oder fremd vermietet, wie auch immer, natürlich schon berücksichtigt habt. Also das an dieser Stelle nochmal, weil mir immer ganz wichtig ist, dass man auch jenseits des Aktienmarktes zu betrachten. Und Ähnliches gilt natürlich auch für andere Dinge. Also wenn ich jetzt Autos oder dergleichen habe oder so wie du halt Oldtimer und den Wagen voller Sportwagen, dann macht es natürlich keinen Sinn. Und das machst du ja hier auch immer dann
deine,
noch.
Deine Picassos im Tresor.
Zum Beispiel, da macht es keinen Sinn, dann noch auf Automobilunternehmen zu setzen, weil du hast ja dieses Exposure durch, also das entsprechende Investment ja schon.
Nicht auf Oldtimer-Hersteller.
Genau, nicht auf Oldtimer-Hersteller. Also nicht auf die, wie heißen die, ja, alten Daimlers dieser Welt.
Wer die jetzt noch herstellt.
Wer die noch herstellt. Und Hirsch und wie die alle hießen, genau, in dieser Welt. Da sollte man nicht mehr draufsetzen, ja, ja. Das wird nicht gut gehen. Ja, wie siehst du die Immobilienbranche insgesamt?
Also ich muss dir dazu gestehen, dass du da vorher schon optimistisch warst. Ich war immer recht defätistisch bei deutschen Immobilienunternehmen, bei Wohnungsbauunternehmen wegen der Regulierung und bei den Geschäftsimmobilienunternehmen wegen der Homeoffice-Trendentwicklung. Aber wenn man sich jetzt anguckt, die Vonovia ist jetzt in einem Jahr um 40% gestiegen, also großteils in den letzten 6 Monaten und allein im letzten Monat um 12%. Die Aroundtown ist, so ein, ja, ist ein Turnaround-Kandidat. Die Ähnlichkeit zum Namen ist da reiner Zufall. Die sind jetzt um 30% gestiegen, nachdem ja jetzt endlich wieder positive Nachrichten kamen. Man muss aber auch sehen, sind auf Sicht von 10 Jahren nach wie vor 60% im Minus. Also es ist schon ein sehr zyklisches Geschäft, das Immobiliengeschäft. Aber wie gesagt, Kompliment, du warst da rechtzeitig positiver eingestellt für Immobilien. Und muss man da jetzt reingehen? Also die Einschränkung, die du gemacht hast, finde ich wichtig, wenn man ohnehin schon wie die meisten deutschen Privatanleger ein Klumpenrisiko in einer Immobilie hat, soll man da zusätzlich vorsichtig sein. Ansonsten kann das als Beimischung interessant sein, aber die sind natürlich Turnarounds und Turnarounds, die zwar around turn, im Gegensatz zu dem, was Warren Buffett gesagt hat, aber eben noch keine super soliden Bilanzen haben. Also die Vonovia zahlt zwar, kann man als Value Investment sehen, zahlt eine Dividende von 2,7%. Kursbuchwertverhältnis war ein bisschen über 1, wenn ich jetzt die aktuellen Zahlen habe, ja, etwas über 1. Aber ist natürlich ein sehr regulierter Markt und ja, aber zumindest charttechnisch muss ich eingestehen, sieht das ganz interessant aus.
Ja, es kommt ja auf den Turnaround auch immer an, ob es ein 180 oder ein 360-Grad-Turn ist, aber das lassen wir mal.
Da kannst du ja mit Warren Buffett mal diskutieren.
Genau, das können wir mal diskutieren an anderer Stelle, genau. Und einige Protagonisten dazu einholen. Nein, wir werden im Teil 3 gleich mal über weitere auch, wichtige Dinge reden, wie zum Beispiel die Daten für die kommende Woche auf mikro- und makroökonomischer Ebene, ist nämlich ganz spannend, auch wenn man es gar nicht glaubt, du hast ja schon gesagt, morgen großer Verfall, natürlich, da werden alle oder beziehungsweise Freitag, je nachdem man es hört, 20.09., da tanzen wieder die Hexen auf dem Börsenparkett rum und an den Terminbörsen und aber trotzdem in der kommenden Woche stehen noch mal ein paar interessante Daten an, die ihr gleich in Teil 3 auf die Ohren bekommt. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast. Ihr seid in Teil 3. Wir sind für euch bereit und haben natürlich den Datensalat für die nächste Woche geordnet, fein säuberlich. Hat sich Dirk hingesetzt und sozusagen die guten
Salat Töpfchen,
geputzt, ja, genau, Salat geputzt und die schlechten ins Kröpfchen. Dirk, was steht in der nächsten Woche an? Worauf achtest du?
Bei den Makrodaten. Das muss man vorab natürlich sagen, dass die Märkte jetzt nach den Zinsentscheidungen etwas weniger sensibel auf die Makrodaten reagieren werden, wo die Notenbanken gerade eine Entscheidung getroffen haben und die nächsten etwas hin sind, werden die Märkte nicht so nervös auf jede einzelne Inflation und jede einzelne Arbeitslosigkeitszahl reagieren. Aber wir haben am Montag wichtige Daten aus der Eurozone und aus Deutschland. Zwar den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, für das Dienstleistungsgewerbe und den Gesamtindex. Das wird ganz spannend sein. Darüber kann vielleicht auch ein bisschen was aufzeigen, ob Deutschland zum Rest der EU ein bisschen aufschließen kann, was die Wirtschaftsdaten betrifft. Und am Montag auch Wirtschaftsdaten, PMI, Dienstleistungen und Herstellung aus den USA. Also auch da Konjunkturdaten. Zum Ende der Woche hin finde ich ganz spannend, nochmal am Donnerstag Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Und am Freitag bekommen wir Verbraucherpreis und Inflationsdaten aus Japan und dann auch wieder Kerndeflator aus den USA. Das wären so die Makro-Hauptdaten, die ich sehe nächste Woche, also Montag, geballt Anfang der Woche und Ende der Woche.
Mhm. Na, spannend ist, am Montag kommen nochmal drei Redebeiträge, einmal von Bostich, Cash Carry und Goldsby. Das sind drei Direktoriumsmitglieder von der FED. Da natürlich spannend, was die jetzt sozusagen nach der Sitzung sagen. Also natürlich dürfen sie ja noch nichts sagen. Da gibt es ja immer noch so diese Quiet Period, da gibt es ja dann das offizielle Protokoll, was dann erst später veröffentlicht wird. Aber trotzdem werden die natürlich in irgendeiner Form ihre Meinung, die sie ja dann offiziell vertreten, dann auch versuchen, in irgendeiner Form zu verbalisieren, auch wenn es wieder nebulös ist. Aber man hat hier, natürlich wird man darauf achten, was die sagen. Genau, Einkaufsmanager-Indizes kommen am Montag auch ein ganzer Haufen rein. Interessant vielleicht auch für die einen oder anderen Australien, gibt es die Royal Bank of Australia Zinsentscheidung. Da kann man auch nochmal drauf schauen. Das ist durchaus für all diejenigen, die im asiatischen, also im australischen Bereich unterwegs sind.
Die Schweiz am Donnerstag.
Ganz spannend, genau. Wir haben nämlich ein paar Notenbanken, die da aktivieren. Dann haben wir den IFO-Geschäftsklimaindex am Dienstag in Deutschland, der sicherlich noch ganz spannend ist. Da würde ich auch nochmal so ein bisschen drauf schauen. Ist jetzt direkt nicht einflussnehmend auf die Börsen, aber zeigt so ein bisschen natürlich das Stimmungsbild gut auf. Was ich glaube, ist, dass wir generell einen Shift sehen hin zu Makrodaten, weil eben gerade die FED jetzt erstmal lange Zeit nicht sitzen wird. Da werden die Marktteilnehmer jedes Krümelchen an Informationen, was aus dem Arbeitsmarkt, aus der Wirtschaftsentwicklung und aus der Preisentwicklung kommt, um natürlich dann wieder antizipieren zu können, ob die Zinstrendrichtung und Geschwindigkeit, also Dynamik in den Zinssenkungstempo beibehalten bleibt. Und deswegen glaube ich, dass zum Beispiel solche Geschichten wie Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter am Donnerstag wir die klassischen Arbeitsmarktdaten natürlich auch wieder sehen werden, auch wieder Reaktionen bei den Marktteilnehmern sehen, weil einfach die Marktteilnehmer darauf reagieren müssen, weil sie ja sozusagen versuchen, den Einfluss gleich einzupreisen. Wir bekommen auch nochmal von John Williams, ebenfalls ein FED-Mitglied, am Donnerstag einen Redebeitrag und von ebenfalls nochmal Cash Carry, der scheint viel sagen zu wollen. Er ist auch ein neues Mitglied, relativ neu, der will sich da noch etablieren. Genau, und ansonsten hast du ja gesagt, Freitag auf jeden Fall spannend, da gibt es auch wieder den klassischen PCE-Deflator, der kommt, was ganz spannend ist, und natürlich wieder Verbrauchervertrauen. Ich denke auch, das sind so ein bisschen im Großen und Ganzen die Dinge, die sich natürlich clustern, Anfang der Woche Montag, Donnerstag, Freitag, also ich würde den Donnerstag noch mit reinnehmen, sicherlich ganz spannend. Was für Unternehmen hast du auf deiner Watchlist? Wo hast du dann sozusagen dein Zielfernrohr drauf angelegt?
Man sieht auch nach wie vor, dass bei den Unternehmensdaten, dass die Quartalsberichtssaison zu Ende ist, also das ist relativ wenig. Entscheidend ist für mich natürlich erstmal die Panamax am 27. Im Ernst. Also es gibt schon ein paar große Unternehmen, die auch eine gewisse Signalwirkung haben. Also aus den USA würde ich zum Beispiel die Costco sehen. Ein sehr guter Compounder, also das ist eine sogenannte Luro-Aktie von links unten nach rechts oben. Die läuft seit Jahren fast in einer Schnur nach oben, ist mittlerweile auch schon relativ teuer, sehr gut gemanagt, aber vom Kursgewinnverhältnis auch schon ambitioniert bepreist, also vielleicht ist da mal eine Korrektur fällig, die kommen am 26. Dann auch für im Konsumentenbereich auch am 26. die Hannes Mauritz und am 30. über ein anderes Segment im Konsumerbereich sagt die Carnival Caribbean vielleicht was aus, das könnte vielleicht darüber was aussagen, wie der Tourismus läuft. Ansonsten wenn wir chronologisch durchgehen, am 24. AutoZone, sehr gute Aktie, auch recht gut, sehr gut gelaufen. Das ist quasi Autoreparaturzulieferer. Spannend finde ich auch immer am 25. dann die Cintas. Ganz langweiliges Unternehmen, Uniform und Berufskleidung, aber
Wahnsinn,
die Performance sieht aus, wie also wir würden die Software machen. Das ist auch so ein richtiger, genauso wie die Costco, die einen Tag später kommt, auch von links unten nach rechts oben. Dann am 25. aus Deutschland die Hornbach, kann ich was für den Konsumenten noch sagen, aus den USA Micron Technology, Halbleiterwert. Kann dann was über den Halbleitersektor, gerade über die mehr Standard Schweinezyklusanfälligen Standard Halbleiterhersteller sagen, die eben nicht im High-End-Bereich wie eine Nvidia mit Einschränkungen ein bisschen die Broadcom und die AMD tätig sind. Dann am 26. wie gesagt die Costco, Accenture kann ein bisschen was darüber aussagen. Da gab es in letzter Zeit Nachrichten, dass sich da das Geschäft ein bisschen abschwächt, wie die IT-Beratung insgesamt läuft, weil Accenture natürlich einer der großen Player in der IT-Beratung ist. Und dann für den Consumer-Bereich die genannten Costco und Hennes Mauritz. Aus Deutschland die Verbio, keine vergnügungssteuerpflichtige Aktie für Anleger, also schon ein bisschen sensibel. Da muss man, sie haben noch eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde, aber nach wie vor bei deutschen Retail-Anlegern sehr beliebt, aber muss man gucken, wie sich das entwickelt. Das gleiche kann man sagen, am 27. über die BayWa, da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, gucken, ob die da irgendwas verlautbaren, was auf einen Turnaround schließen lässt. Ja, und ansonsten dann am 30. die genannte Carnival. Das sind so die Sachen, die mir auffallen, die ich für relevant halte in der nächsten Woche.
Genau, schließe mich an. Ich denke auch, das Hauptaugenmerk wird tatsächlich mit auf bei Micron natürlich liegen, weil das als klassisches Nachzüglerunternehmen zu Nvidia immer gehandelt wird. Also schließen die auf, packen die das so wie eine AMD oder werden die so eine Partypuper wie eine Intel wären. Deswegen ist da natürlich nochmal ganz spannend, wo ist da sozusagen der Fokus
Intel drauf. Hat sich jetzt gut entwickelt nach den letzten Zahlen, aber von einem sehr reduzierten Niveau aus.
Ja, eben. Man muss immer sehen, genau, ist alles ein relativer Bezug. Genau, ansonsten denke ich halt auch sehr konsumerlastig, also sprich Hennes & Mauritz, also H&M und Costco, Hornbach und so weiter, also hat man hier insgesamt international eigentlich einen ganz guten Durchblick. Also kann ich eigentlich nur dahingehend auch so sehen und denke, wird dahingehend zumindest spannend. Muss ja nicht auch mal viel sein. Also ich glaube, ich finde es auch mal ganz gemütlich, wenn man einfach so eine Woche hat, wo es so ein bisschen vor sich hintröpfelt, wo man auch die Möglichkeit hat, einfach mal auf einzelne Unternehmen reagieren zu können und nicht gleich so einen Schlag Apple, Amazon und AMD gepaart mit, keine Ahnung, Microsoft.
Wie letzte Woche die FedEx.
Ja, genau, sowas halt. Ja. Ne? Sondern, dass man eben so jeden Tag ein Unternehmen, vielleicht könnte man das ja mal vorschlagen, dass jedes Unternehmen immer nur, also einmal im Jahr berichten soll und dann
sich das alles... Dann bittest du mal der Audienz bei Donald Trump und er lässt ein Dekret.
Dann kommt das. Genau, Porsche hatte sich immer dafür eingesetzt. Das ist schon lange, lange her. Die wollten ja nur einmal ein Geschäft...
Und der Wendelin-Wiede ging, ja.
Genau.
Und deshalb sind sie aus dem MDAX geflogen, weil aber Porsche konnte sich das auch leisten.
Genau, und dann haben sie Kratzfüßchen gemacht, haben doch Quartalsberichte wieder und dann sind sie wieder in den DAX dafür in den DAX gekommen. Genau, also so kann es gehen, aber kann ich nachvollziehen. Ich sag mal, die Politik, dass man Jahresberichte eigentlich nur rausgibt, macht eigentlich aus meiner Sicht daraus Sinn, aber na gut, wir sind ja im Kapitalismus, da möchte man ja real-time wissen, wie es dem Unternehmen geht.
Die Wirtschaftsmedien wollen ja auch ein bisschen Entertainment.
So sieht es aus, aber es wäre nicht schlecht, wenn es so laufen würde. Egal, gut. Ich bin ja auch derjenige, der hier schon irgendwie 50 ist, also von daher darf ich das mal so sagen. Ja.
In der nächsten Sendung machen wir eine Special-Folge Wir wünschen uns
was. Genau, wünscht dir was. Ja, wäre doch mal was, genau. Ihr könnt ja mal die Wünsche reingeben, wenn ihr Lust habt. Schreibt die jeweils unter die Kommentare, wo ihr es runterschreiben könnt oder im Podcast und wünscht euch was für die nächste Sendung, was wir versuchen sollen, hier durchzudrücken. Ja, ansonsten lieber
Lutz. Das ist so ein Spoiler-Gesetz, den wir auch erfüllen müssen.
Ja. Na, mal sehen, ob was. Ja, ich bin ja auch gespannt, ob wir es schaffen. Man weiß es ja nicht. Genau, lieber Dirk, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Du kannst jetzt wieder zurückfahren, den Hügel runter in dein Büro und wieder rauf.
Ich lasse mich fahren.
Genau, lässt dich dann fahren. Also erstmal runter sozusagen und dann wieder hoch. Ja, jetzt werden sich wahrscheinlich viele Hörer, Hörerinnen denken, okay, die haben jetzt schon Schnee im hohen Norden, das lassen wir mal unkommentiert so stehen.
Ja, nach deiner Beschreibung fahre ich jetzt das Hochhaus in den Fahrstuhl runter, um den Hügel wieder raufzufahren.
So ist es. Na gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls ihr das am Freitag hören solltet. Ansonsten
bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.